بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد بين يدي شرحنا لمتن ثلاثة الأصول، ومع اللقاء السادس وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سلوك بيت الله وزين ونخيل نفسي من الله سيد أمره يكون لفاتي والأرض مني اللي مباشر الباسر في الشتاء في مخ إن شاء الله ويكون في مزيكسن وضحك بتسوك ليشتة تلاي فندا مكان الغول بعدين ومتقل أنفر مش إذا شيخ وإيش في قريس من الدفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع الله وإيش في لون في أي كومن، نرجع الله وإيش في لون بدون حسن فحديث إن شاء الله في أي كومن في المنتج.
وكما ذكرناكم في اللقاءات الماضية أن في هذا اللقاء سوف نوزع عليكم امتحانا تحريريا، وهذا الامتحان ليذهب معك إلى البيت، وإن شاء الله الأسبوع القادم تأتي بالامتحان بإجابته. هو اختبار الأمانة، فكما قلت الورقة هتروح معاك البيت وحضرتك هتجاوب عليها بدون رجوع للكتاب، ولكن إجاباتك تكون من حافظتك وأنت مؤتمن على ذلك. الآن هنوزع الأوراق وهنقرأ الورقة معك فقط، وبعد كده تذهب بها إلى بيتك. نعم. نعم.
يعني في إمكانية إنه ما نقرأش.
ما نقرأش الورقة؟ ما فيش مشاكل، ما نقرأهاش. بس ممكن يكون حد السؤال مش فاهمه. بس إيه رأيكم؟ نقرأ ولا لا نقرأ؟
حتى لو حد يجهز، حاول يجهز قبل ما يعطل.
طيب خلاص. هنوزع الورقة عليك وانت بقى في البيت اقرأ براحتك. هي عامة مكتوبة باللغة العربية وباللغة الألمانية معا، ففيها تأثير إن شاء الله. هوزع عليك يا محسن كده كل واحد نسخة، وإن شاء الله سوف يوضع الامتحان على الموقع بحيث الإخوة اللي بيتابعونا يعني برضه يختبر نفسه. نعم. نعم.
هذه الأولى ولا الكل حتى
لا لا الموجودة فقط
الفوق
الفوق
خلاص.
ما قلت طبعا الأخوات برضو إن شاء الله نبقى نرسل لهن
العرب
اثنين
العربية واحدة.
So wie letzte Woche ausgemacht. Also heute inshallah kriegt ihr die erste Prüfung. Diese Prüfung, das sind zwei Prüfungen. Einmal eine Prüfung der Vertrauenswürdigkeit, beziehungsweise der Aufrichtigkeit, weil die dürft ihr mit nach Hause nehmen inshallah, aber ihr dürft nur aus dem Gedächtnis antworten. Das heißt, ihr dürft nicht abschreiben. Und das ist die erste Prüfung. Die zweite Prüfung ist die Prüfung des Wissens. Das heißt, das, was dort steht, müsst ihr beantworten, inshallah. Der Sheikh wollte eigentlich die Fragen vorlesen, aber der Bruder Fassar meinte, lieber nicht, damit ihr inshallah ein bisschen mehr Zeit habt zum irgendwie revisieren. Das heißt, dass ihr zu Hause erstmal ein bisschen lernt. Weil wenn ihr die Fragen jetzt schon kennt, dann könnt ihr uns nachschlagen in dem Buch. Deswegen, wir werden inshallah die Fragen jetzt erstmal nicht vorlesen. Aber ihr dürft die mitnehmen und nächste Woche bringt ihr inshallah die Antworten mit. Solange ihr die Fragen noch nicht beantwortet, also gelesen habt, könnt ihr so lange inshallah lernen. Und für die Schwestern haben wir inshallah auch Kopien dabei, die werden sie inshallah später bekommen.
في قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم.
So wie üblich, also wir hören am Anfang des Vortrags immer von einem von euch das, was man letzte Woche gemacht hat. Also wer möchte jetzt freiwillig das wiederholen, was man letzte Woche gelernt hat, angefangen mit اعلم ارشدك الله.
بل طبيعة الإقبال. Arabisch?
Ja.
Ja, okay. Lüge al-Arabiya.
I'lam arshadak Allah bi ta'ati anna al-hanifiyyata millat Ibrahim an ta'bud Allah wahda muqlisan lahuddin wa amara Allah
wa bidhalik
amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha.
كما قال
تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لباريات نكسون سمستيش. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله بالتوحيد.
وأعظم ما أمر الله به
التوحيد. وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ودليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب عايزين أخ باللغة الألمانية دويتش. Deutsch. Artikel. Ja.
Bismillahirrahmanirrahim. Wisse, möge Allah dich recht leiten, dass du Allah zu Allah gehorsam sein sollst, gemäß Al-Hanifiyya, der Religion Allah alleine aufrichtig in reiner aufrichtiger und religiöser Hingabe dienen sollst, wie Allah der Erhabene sagt, und ich habe die Menschen nur dazu erschaffen, mir zu dienen, 56, und die Bedeutung von der Abdur, also mir dienen, ist Allahs Einheit zu bezeugen. Und das Höchste, was Allah uns auferlegt hat, ist der Tawhid, zwar dass man alleine ihn dient und nur ihn dient. Und das Höchste, was er uns verboten hat, ist die Beigesellung eines Partners, das heißt jemanden anderen neben ihm anzubeten. Der Beweis dafür sind die Worte Allah und dient Allah und gesetzt ihm nichts bei, Surah Nisa 36.
Sehr gut. بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
Darüber den ersten Abschnitt hast du vergessen. Dies ist Allah, was allen Menschen befohlen hat. Nur eine Kleinigkeit. Also sinngemäße Übersetzung sowieso, das ist nicht das gleiche, was hier steht, aber dass der Inhalt war in Ordnung, nur das hast du schon mal vergessen. Warte mal.
Ja. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل له ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
Also wenn du, der Autor sagt in seinem Buch, wenn du gefragt wirst, welche drei Grundlagen sind es, die jeder Mensch wissen muss, so antworte: der Diener muss seinen Rabb, Herrn, kennen, seine Religion sowie seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du gefragt wirst, wer ist dein Rabb, wer ist dein Herr, dann sagen: mein Rabb, mein Herr ist Allah, der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gnade nährte. Er ist es, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Der Beweis dafür ist die Aussage des Erhabenen: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Herrn der Welten. Alles außer Allah ist seine Schöpfung, und ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Rabb, wie hast du deinen Herrn erkannt? Dann sagen: durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Zu seinen Zeichen gehören die Nacht, der Tag, die Sonne und der Mond. Zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden, sowie alles, was in den Himmel und auf der Erde und alles, was dazwischen ist. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen sinngemäß: und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, dem, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm allein dient. Surat Fussilat 37 bis 41. Und die Aussage des Erhabenen, auch sinngemäß: gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob,
Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segenreich ist Allah, der Herr der Welten. Surat al-A'raf 7, also die 7. Sura, Vers 54. Er ist der Rabb, der Herr, der angebetet wird. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen sinngemäß: O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr gottesfürchtig werden möget und der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als sie seinesgleichen zur Seite. Wo ihr es doch besser wisst, Surat al-Baqarah, die 2. Sura, Vers 21 und 22. Und der islamische Gelehrte Ibn Kathir, rahimahullah, sagte in diesem Zusammenhang: Der Schöpfer all dieser Dinge ist der Einzige, der der Anbetung würdig ist.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذا يسمى ابتداء من المصنف رحمه الله تعالى لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة. بدأ المصنف يبين لنا المقصود من تأليفه لهذه الرسالة بعد أن مهد ووطأ لهذا المقصود ببيان المهمات الأربع، أي الواجبات الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وأيضا وطأ ومهد بالواجبات الثلاثة، ثم شرع في بيان المقصود من هذه الرسالة المباركة، والذي من أجلها صنفت، وهو مسائل القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويبين لك الجواب على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث.
Die Aussage des Autors: wenn du gefragt wirst, das ist ein Anfang zum Autor, und möchte damit bezwecken, sozusagen den Sinn seines Werkes zu zeigen. Das heißt, er zeigt dir schon mal das Ziel, was er bezweckt damit. Deswegen stellt er die Frage: wenn du gefragt wirst. Das heißt, er zeigt dir von Anfang an, warum er dieses Werk geschrieben hat. Und das hat er auch schon vorbereitet, indem er die vier Dinge erklärt hat, die vier Dinge, die man in den letzten Vorträgen schon mal gelernt hat, das heißt die vier Dinge, die man wissen muss. Und dann hat er die drei Pflichten erwähnt, und jetzt fängt er an, diese zu erklären, indem er Fragen stellt. Deswegen sagt er: wenn du gefragt wirst, und dann stellt er die drei fundamentalen Grundlagen als Frage dar, und dann gibt er dir auch die Antwort dazu. Und das ist eigentlich das, was man gefragt wird im Grab. Das, was man auch gefragt wird im Grab: man Rabbuk, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Das sind die drei Fragen, die jedem von uns im Grab gestellt werden. Und deswegen erklärt er diese als Frage auch, um dieses Werk sozusagen den Zweck von diesem Werk zu verdeutlichen. Also das ist halt das, was er bezweckt mit dieser ersten Frage, die er gesagt hat: wenn du gefragt wirst.
هنا ننبه أنه من كان عالما بما في هذه الرسالة الطيبة من بيان تلك الأصول العظام كان حريا أن يثبت في قبره عند السؤال، لأنها قرنت بالأدلة، وقد جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في إجابة المفتونين في قبرهم، أن المفتون إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. استدل أهل العلم من هذا الحديث أن التقليد لا يصلح في إجابة هذه المسائل الثلاث، التقليد لا يصلح، لا يفيد، لا ينفع في إجابة هذه المسائل الثلاث، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك. فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم إجابة كل مسألة بدليلها، أن يعلم كل مسألة بدليلها ويؤمن بذلك، فشرط أن يعرف الدليل وليس بشرط أن يستدل به، المهم أن تعرف الدليل ولو مرة واحدة في عمرك على كل مسألة، ثم تستقيم عليه بقية حياتك حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك.
So, der zweite Punkt, die Geschwister, ist ein Hinweis. Das ist so wichtig, weil das Wissen dieser drei fundamentalen Grundlagen yani verschont den Menschen von dass er durcheinander kommt im Grab. Weil wenn man vorher weiß, dass diese Fragen gestellt werden, also im Grab, und man kennt die Antwort nicht, dann ist das ein Problem. Und deswegen sagt man, sagen die Gelehrten, dass derjenige, der diese Fragen mit den Beweisen kennt, der wird auch inshallah yani, gefestigt im Grab, und der wird auch die Beweise, die werden ihm helfen, dass er die richtigen Fragen halt die richtigen Antworten gibt. Und deswegen wurde überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani uns berichtet, dass derjenige, der verführt wird, dass derjenige, der kein Wissen hatte, derjenige, der nicht danach gelebt hat, yani, der wird im Grab nur antworten, Herr, Herr, das heißt, er wird nicht antworten können. Und dann wird er sagen, das heißt, ich habe nur die Menschen sagen hören. Ich habe nur die Menschen sagen hören, so habe ich das Gleiche gesagt. Und deswegen sagen die Gelehrten diesbezüglich, also in solchen Sachen, also in dieser Angelegenheit, es ist nicht ausreichend, dass man anderen nachahmt. Es ist nicht ausreichend, dass man anderen nachahmt. Deswegen ist das eine Pflicht von jedem Muslim, dass er diese drei fundamentalen Grundlagen kennt mit den Beweisen. Und es muss nicht unbedingt, er muss nicht unbedingt auch die Beweise auswendig kennen oder auswendig lernen, aber es reicht, dass er diese liest, dass er weiß, welche Beweise, was der Beweis dafür, für jede einzelne Frage, welche ihm gestellt werden im Grab, und das reicht ihm, um dann danach zu leben. Der muss das nicht auswendig kennen, aber mindestens, dass er das weiß. Und deswegen ist es sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Frage noch auf einen Grundlage lernen.
ففي قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة العبد ربه أي معرفة العبد معبوده، معرفة العبد معبوده. إذا أطلقت الربوبية فهي تشمل الألوهية، هي تشمل الألوهية، لأن ابتلاء الأنبياء والرسل كان في معنى الألوهية، كان في معنى الألوهية أي التوحيد الذي أرسل به الأنبياء والرسل، كان توحيد العبادة، توحيد العبادة. فأنت تلحظ من خلال قراءتك للقرآن أن المشركين في مكة ما نازعوا في توحيد الربوبية، ما نازعوا في توحيد الربوبية، بل في كل زمان ومكان ما نازع أحد في توحيد الربوبية إلا القلة القليلة، ورغم أن القلة القليلة كأمثال فرعون مثلا، أنكرت هذا النوع من التوحيد باللسان غير أن النفوس استيقنت. لذلك قال الله تعالى عن فرعون وملأ فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني قليل جدا اللي بينكر توحيد الربوبية أن الخالق هو الله، قليل جدا. حتى بعض الملحدين إنكارهم إنكار لسان فقط، لكن الفطرة بداخلهم تقر بأن للكون خالقا. إذن التوحيد الذي أرسل به الأنبياء والرسل هو توحيد العباد. ولذلك في قول الله تعالى في سورة يونس قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. إلى متعددة سورة يونس الآية 31. فمن مقتضيات هذا الربوبية هذه فسيقولون الله. الربوبية دليل الألوهية، دليل المستلزمة الألوهية، خلق إذن هو المعبود بحق. إذن في قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن يقول العبد أو يعرف العبد ربه أي معبوده.
Die Frage, wenn du gefragt wirst, yani nach der ersten Frage, wer ist sein Rab, yani das ist der Diener, der muss sein Rab, sein Herr kennen. Also der Autor sagt, dass wenn du gefragt wirst, wer ist dein Rab, dann sage: Mein Rab ist Allah. Also hier bezieht sich die Frage auf yani die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung. Auch wenn das erwähnt ist, der Rububiyya, auch wenn das die Einzigartigkeit der Herrschaft, die hier erwähnt wird, aber das, was gemeint ist, ist eigentlich die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung. Die Einzigartigkeit Allah in der Anbetung. Und das ist das, was alle Propheten und Gesandten, wozu alle Propheten und Gesandten aufgerufen haben. Und das ist das, was sie, yani womit sie geprüft wurden. Weil die Völker der Propheten und Gesandten, die haben ja nicht verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger, der Schöpfer, der Herrscher, der Lenker, sondern die haben neben Allah subhanahu wa ta'ala auch andere Götter angebetet. Und deswegen die letzten Diener von Mekka, die haben daran geglaubt, die haben gesagt, yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist, dass der Lenker, der Herrscher, der Versorger, aber trotzdem haben sie daneben Götzen angebetet. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch die Propheten geschickt. Diejenigen, die verleugnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger, der Herrscher, der Schöpfer und so weiter und so fort, das heißt die Einzigartigkeit und der Herrscher, das sind wirklich sehr wenige Menschen, die das verleugnen. Und auch diejenigen, die das verleugnen, das ist eigentlich nur äußerlich. Die versuchen das zu unterdrücken. Weil auch in Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß im Heiligen Koran über Fir'aun, das heißt, und wenn du sie fragst, das heißt, yani der Herrscher ist und so weiter und so fort, yani die verleugnen das zwar, lakin istayqanat ha'qulu, das heißt, yani die haben die Gewissheit im Herzen, dass das Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat und dass Allah subhanahu wa ta'ala yani versorgt und so weiter und so fort. Und das ist auch der Zustand sozusagen von den Atheisten heutzutage, die versuchen das zu unterdrücken und zu verleugnen, aber in ihrem Inneren, die glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist. Die sagen, es gibt einen Schöpfer, und wenn sie in Not sind, dann zeigt sich das noch besser. Warum? Weil sie so veranlagt sind. Das ist Fitra. Wir sind natürlich veranlagt, dass wir an einen Schöpfer glauben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und deswegen, liebe Geschwister, das, was hier gemeint ist, auch wenn das Rububiyya präsent ist, das heißt die Eigenschaft der Herrschaft, aber trotzdem die Na'la, das heißt der Sinn, was da yani bezweckt wird, ist eigentlich so viel al-Ibadah, das heißt die Einzigartigkeit der Anbetung, dass wir einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbieten. Und deswegen, das wird auch bestätigt durch viele Verse im Heiligen Koran, in Surat Yunus beispielsweise, Allah subhanahu wa ta'ala stellt Fragen sagt, yani, رزقكم من السماء, yani, das heißt, wer versorgt euch vom Himmel und wer lässt, yani, die, yani, stellt sehr, sehr viele Fragen, die sich beziehen auf Rububia und dann, yani, dann sagen sie Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Menschen, die glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat und es gibt keinen, der imstande ist oder imstande wäre, sowas zu tun, außer Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا يعني مستلزم للألوهية. Was bedeutet das? Das bedeutet, wer daran glaubt, dass erschaffen wurde von einem allmächtigen Gott, der ihn versorgt und der lenkt alles und herrscht und verwaltet alles, dann muss auch dienen. Das heißt, wenn wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der alles erschaffen hat und alle versorgt und so weiter und so fort und uns yani, Leben geschenkt hat und uns sterben lässt, dann dürfen wir einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala dienen.
ولذلك نلاحظ أن المشركين في مكة أقروا بأن الخالق هو الله عز وجل ومع هذا لم يدخلهم ذلك الإسلام واتخذوا الأصنام وصارت كما يحكي القرآن عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني يا جماعة أنتم أقررتم بأن الخالق هو الله كيف تسجدون للصنم قالوا لا ده بس مجرد وسائط شفعاء هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن هم أقروا بتوحيد الربوبية ولم يدخلوا ذلك في الإسلام لأنهم صرفوا العبادة لغير الله رب العالمين فإننا ندرك أن الابتلاء كان بتوحيد العبادة لا بتوحيد الربوبية بل إقرار المشركين بتوحيد الربوبية حجة عليهم أن يقروا بتوحيد الألوهية ومن هنا من المناسب أن نقول أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا تفرقت اجتمعت وإذا اجتمعت تفرقت بمعنى إذا ذكرنا الربوبية بإطلاق فتعني الألوهية أيضا لأنها دليل على ذلك وتستلزم ذلك وإذا اجتمعت مع الألوهية يبقى يختلف المعنى يبقى الربوبية بمعنى الخالق المالك المدبر والألوهية بمعنى المعبود بحق وهذا أمر مهم ينبغي أن يعيه طالب العلم ولذلك في قول الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون في سورة آل عمران الآية 80 قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أربابا بمعنى معبودين بمعنى الألوهية هنا وذلك قال بعدها أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما يؤكد ذلك الآية سورة التوبة رقم 31 عندما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله طبعا استمع علي بن حاتم كان لسه داخل الإسلام وكان نصرانيا هذه الآية فلما سمع النبي يقرأها قال يا رسول الله إن لم نعبدهم يعني أبدو أربابا قلنا أن الرب هنا بمعنى الخالق ما كان قال علي إن لم نعبدهم قال علي يا رسول الله إن لم نعبدهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحل لكم الحضان فأحللتموه ألم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه قال بلى قال فتلك عبادتهم الحديث كما جاء عند الترمذي وغيره. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن. فمن هنا ندرك أن الربوبية إذا أطلقت فهي تستلزم الألوهية وهي بمعنى توحيد العبادة.
نكتب تنقيب الشيستر الأستاذ الأبيشتي يعني اليوم هذا أجل بس الربوبية هي من ديزم الأرس مفايد ده ما يتعمل أو في أنتش أرس كايد ده إن ده أنبيتون دي ودي هم gesagt dass die Christen die nach Mekka die haben damals auch bestätigt dass Allah سبحانه وتعالى sie geschaffen hat dass der Schöpfer ist und lebt und herrscht und so weiter und so fort aber das hat ihnen nicht gereicht das hat nicht gereicht um sie in den Islam zu يعني reinzubringen das heißt also im Grunde genommen die sind trotzdem keine Muslime gewesen also um Muslim zu werden reicht das nicht dass man sagt Allah سبحانه وتعالى hat mich erschaffen das reicht nicht und deswegen sagten sie auch und wir dienen diesen Götzen sozusagen nur damit sie uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen also die haben die Einstellung gehabt die haben gesagt okay wir dienen eigentlich diesen Götzen nicht an sie also die Götzen selber sondern wir dienen diesen Götzen damit sie uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen das sind als Vermittler die haben sie betrachtet als Vermittler und das ist genau die Götzendienerei Und diese Bestätigung, diese Einsicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher ist, der Schöpfer der Linker, das ist ein Beweis gegen sie und nicht für sie. Das ist ein Beweis gegen sie. Warum? Weil wenn man bestätigt, wenn man bezeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer, der Herrscher, der Linker und so weiter und so fort, warum dient man dann an die anderen Götter oder warum gesetzt man ihm was bei? Und eine sehr wichtige Regel, liebe Geschwister, die sollte man sich auch merken, In der Rububiyya die Einzigartigkeit der Herrschaft und Uluhiyya und die Einzigartigkeit in der Anbetung, wenn sie zusammenkommen, dann sind sie sozusagen, wenn man sagt zum Beispiel, Ar-Rububiyya alleine, dann heißt das auch, sozusagen, إذا تفرقت اجتمعت. اجتمعت تفرقت. Das heißt, wenn sie getrennt sind, wenn Rububiyya alleine erwähnt wird, dann ist das, beinhaltet sie auch die Einzigartigkeit in der Anbetung. Was bedeutet das? Wenn ich sage Ar-Rabb. Ar-Rabb bedeutet auch, impliziert, dass man ihm alleine dient. Das heißt, auch die Dienerschaft, auch die Einzigartigkeit der Anbetung ist mittendrin. Beinhaltet auch die Einzigartigkeit der Anbetung. Wenn ich sage Al-Uluhiyya, dann beinhaltet auch die Einzigartigkeit der Herrschaft, dass er der Schöpfer ist und der Lenker und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man alleine, die Wörter alleine erwähnt, dann beinhalten sie beide Bedeutungen. Aber wenn sie zusammen erwähnt werden, wenn ich sage Ar-Rabb und Ilah zum Beispiel, dann meine ich mit der Rububiyya die Einzigartigkeit der Schöpfung, also der Herrschaft, und die Uluhiyya meine ich damit die Einzigartigkeit der Anbetung. Das heißt, die Stellung der Verrachter. Das heißt, wenn sie zusammenkommen, wenn sie zusammen erwähnt werden, zusammen, dann hat jeder eine Bedeutung. Aber wenn eine von denen alleine erwähnt wird, dann beinhaltet sie zwangsläufig beide Bedeutungen. Also ist das klar?
Ja.
Okay, also wenn sie alleine, das heißt, ich erwähne, sage Ar-Rabb. Ar-Rabb ist sowieso der Anbetungswürdige. Ja? Nicht nur der Herrscher. Warum? Weil das nur alleine erwähnt werden. Das beinhaltet alle. Wenn ich sage Ilah, beinhaltet auch die Einzigartigkeit der Herrscher, ist auch der Rabb. Aber wenn ich sage, wenn ich diese beiden Begriffe zusammen erwähne, dann beinhaltet jeder Begriff nur das, was gemeint ist. Das ist sehr wichtig. Und deswegen, ein Beweis dafür ist der Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surat al-Imran, und der befiehlt euch nicht, dass ihr die Engel und die Propheten Arbaben, dass ihr das als Arbab neben Allah subhanahu wa ta'ala nehmt, ayamurukum bil kufri, antum muslimun. Soll er euch etwa den Unglauben befehlen, nach dem ihr gläubig seid? Allah subhanahu wa ta'ala stellt eine rhetorische Frage, stellt ihr diese Frage, soll der jetzt die Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat zu den Israel, der sagt Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich, sollen sie euch etwa befehlen, neben Allah subhanahu wa ta'ala die Engel und die Propheten anzubeten? Also hier, Arbab bedeutet Al-Ma'bud, das heißt, dass man diesen Propheten oder Engel dient. Und deswegen Ar-Rab in diesem Fall beinhaltet auch die einzigartigste Anbetung, die wir gerade erläutert haben. Ein weiterer Beweis ist der Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach seinem Zeit gelesen hat, dass die Christen, die Leute der Schrift, die haben ihre Ahbar, die haben ihre Priester und so weiter und so fort, die haben sich zur Arbeit genommen neben Allah subhanahu wa ta'ala. Dann Ali ibn Hakim, ein Gefährte, der war früher auch einer von denen, der sagte, bevor er den Islam angenommen hat, dann sagte er, ja, Rasulullah, wir haben diesen Priester nicht gedient. Wir haben ihn nicht gedient, also wir bieten Allah subhanahu wa ta'ala an. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also gab der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Antwort, der sagte, haben Sie etwa euch nicht Sachen verboten, die ihr als verboten gesehen habt, und haben Sie euch nicht Sachen erlaubt, die ihr dann als erlaubt gesehen habt? Das ist eure Anbetung. Das ist eure Anbetung. Das heißt, Arbab bedeutet auch Anbetung, die Anbetung dieser Sachen.
في قول المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان تعلمها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا استخدم المصنف رحمه الله تعالى أسلوب السؤال والجواب لأنه أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم وهي وسيلة دعوية مهمة موجودة على مائدة القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. كثيرا ما يعرض القرآن أسئلة إما على سبيل الإنكار على المشركين وإما على سبيل إقامة الحجة بإزالة الشبهة عن طريق عرض السؤال والإجابة عليه. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا الأسلوب الدعوي، فطارة يسأل أصحابه أتدرون من المفلس؟ ففي السؤال تنشيط للذهن وفيه وقع للنفس عجيب فتستقر أو يستقر فيه العلم، وهذا أسلوب ينبغي على الطالب والدعاء أن يستعملوه في باب تعليم العلم، فهذه مسألة مهمة.
Der nächste Punkt, liebe Geschwister, die Vorgehensweise des Autors, dass er gesagt hat, wenn du gefragt wirst, und dann hat er gesagt, so antworte, der Diener muss sein Antwort und so weiter und so fort. Also die Vorgehensweise des Autors, wie er angefangen hat, Fragestellung und Antwort, diese Vorgehensweise ist ein Mittel, das heißt, ist eine sehr schöne Sache, die man benutzt, um die Menschen sozusagen, den Menschen was beizubringen. Warum? Weil das wird auch im Koran und in der Sunna benutzt. Allah subhanahu wa ta'ala stellt manchmal rhetorische Fragen oder Allah subhanahu wa ta'ala stellt die Fragen, um Beweis, dass das als Beweis gilt gegen diese Menschen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machte auch das Gleiche. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machte das Gleiche. Er hat zum Beispiel öfters die Gefährten gefragt. Ein Beispiel dafür wäre die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er fragte, als er drohne, wenn ihr Muslim ist, das heißt, wisst ihr, wer der Bankrott ist zum Beispiel oder derjenige, der Erfolgslose oder was weiß ich, Geschäftsmann ist? Genau, also derjenige, der kein Geld hat, dann sagten sie, derjenige, der kein Geld hat. Aber nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat daraufhin dann die richtige Antwort gegeben. Das heißt, diese Art und Weise, Fragestellung und Antwort, die regt die Aufmerksamkeit auf. Das heißt, die Menschen, die werden auch aufmerksamer und die werden angezogen durch diese Fragen. Anders als wenn er gesagt hat, der und der ist derjenige. Ja, das ist ein bisschen anders. Deswegen diese Art und Weise, die wurde auch im Koran und der Sunna benutzt.
Summa shara musannif رحمه الله تعالى في بيان المقصود من الإجابة على هذه الأصول الثلاثة، فقال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. لفظ الربوبية يشمل معنيين. الأول معنى التربية. أول معنى التربية، رباه تربية. إيه معنى رباه تربية؟ معنى التربية تدريج المربى في مصاعد الكمال، تدريج المربى في مصاعد الكمال، يعني نأخذ المربى بالتدريج حتى نصل به إلى الكمال النسبي، لأن الكمال المطلق لا يكون إلا لله رب العالمين. نبدأ نرتفع به شيئا فشيئا في معارج الكمال. ومن مظاهر تربية الله رب العالمين لخلقه أنه أرسل لهم الأنبياء والرسل. لماذا؟ هذا من رحمته، وهذا من عدله، وهذا من تربيته لخلقه، لأن الله جل وعلا خلقنا لغاية، هذه الغاية هي العبادة. كيف نعرف عبادة الله عز وجل وكيف نترقى في مصاعد الكمال فيها؟ لابد أن يكون هذا عن طريق الوحي. لذا أوحى الله إلى الأنبياء وأوحى الله إلى الرسل من باب تربية الخلق على عبادة الرب جل وعلا شيئا فشيئا. هذا نوع من أنواع التربية. ولذلك قال الله تعالى في سورة يونس الآية 58: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم النعم المسداة إلى الخلق إرسال الرسل، لأن إرسال الرسل فضل من الله عز وجل. فالفرح الحقيقي يكون بالاستقامة على منهج الله، ولن يتأتى لك استقامة إلا لمعرفة كيف تعبد الله، وكان هذا عن طريق الأنبياء والرسل. إذا من أعظم النعم المسداة إرسال الرسل. أيضا من أنواع التربية عندنا التربية الجسمية، التربية الفكرية، التربية الثقافية، تربية العقل، كلها أنواع للتربية، وكلها أيضا منن من الله عز وجل على خلقه. فالله عز وجل من على الخلق وعلى الإنسان بأن خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، وهذا التعليم أيضا تربية. وفي باب التعليم إن التعليم يقتضي إن الإنسان يهتم بعقله فينمى العقل بالعلم، والله علم آدم تربية عقلية. كذلك ثقافة معرفة، وهنا لابد من تنبيه أن المعرفة في حق الإنسان في هذا المقام تعني العلم، تعني العلم، والله جل وعلا لا يوصف بالمعرفة إنما يوصف بالعلم. إنما في حق الإنسان يوصف الإنسان بالمعرفة وتعني العلم. لماذا؟ لأن المعرفة في الغالب يسبقها جهل، عرف بعد أن كان جاهلا، بخلاف العلم، بخلاف العلم. فالله لا ينسب بالمعرفة، ينسب إليه من أبدا، ولكن تنسب للمخلوق، إنما الخالق العلم، مش كده؟ هذا على سبيل الغالب، لأنها قد تأتي المعرفة في حق العلم نفسه، كما قال النبي لمعاذ: إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا، في بعض الروايات أنه لا إله إلا الله، ماشي كده؟ فالمعرفة تنسب للإنسان وتعني العلم، ولكن لا تنسب للرب جل وعلا. ما نقولش مثلا الله يتصف بالمعرفة، لا، العلم. فهنا يبين لنا المصنف في إجابته أن من معاني الربوبية معنى التربية. ولذلك في بعض الأحاديث أن معنى التربية التدرج أو التدريج بالمربع، أن النبي عندما تكلم عن الصدقة فبين أن العبد إذا تصدق بصدقة فإن الله عز وجل يربيها له، أي ينميها، كما يربي أحدكم فلوه، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ الحصان لما ينجب فرس ينجب الفلو اللي هو الصغير ده، يبدأ صاحبه يربيه سنة سنة شيئا فشيئا على حسب ما يريد منه صاحبه. عايز الفرس أو الفلو الصغير ده مثلا يشتغل في السباقات، فده بيختلف تربيته عن غير، صحيح؟ محتاج لإعداد معين، غذاء معين، تدريب معين، بخلاف اللي يتربى عشان يجر عربة خلاص كده. فكل مقصود يحتاج إلى نوع معين من التربية، خلاص. فالتربية بمعنى التدريج، تدريج مين؟ المربى، هذا المعنى الأول في التربية، في الرب أو الربوبية. فربنا تعالى ربنا ورب جميع خلقه بالإحسان، ومن الإحسان إرسال الرسل، من الإحسان إبرار النعم، ماشي كده، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الفكر، دي كلها نعم فيها تربية. فربنا تعالى ربنا ورب جميع خلقه بإحسانه. كذلك المعنى الثاني بقى المعنى الربوبية، أن تعلم أن الخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله رب العالمين.
Und die Schwester der Autor hat dann angefangen, sozusagen zu erklären, indem er diese Fragen gestellt hat. Also der sagte dann, wenn du gefragt wirst, wer ist dein Gott, wer ist dein Herr, dann sage, mein Herr ist Allah, der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gnade nährte. Er ist es, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Und dann hat er die Beweise dafür erwähnt. Und hier Rububiyya, liebe Geschwister, das heißt die Herrschaft, das heißt die Rab. Wenn man sagt Rububiyya, Rab, yani, hat das zwei Bedeutungen. Einmal Tarbiyya, das heißt die Erziehung, das heißt man erzieht, das heißt groß, yani aufziehen oder yani großziehen. Und bedeutet Tadrijul Murabba, wie man bei dem Thema, das bedeutet die etappenweise sozusagen Vervollständigung sozusagen, oder Heranziehung oder Aufziehung des sozusagen auf den Treppen, also wörtlich gesagt, auf den Treppen der Vollkommenheit. Anders ausgedrückt, das heißt, man versucht, jemanden so aufzuziehen, dass er der Vollkommenheit näher kommt. Die relative Vollkommenheit natürlich. Vollkommen ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch die Propheten geschickt. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Propheten geschickt, damit sie uns aufziehen, damit sie uns erziehen, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und deswegen, und dafür brauchen wir natürlich auch die Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala, welche die Propheten und Gesandten vermittelt haben. Und das bedeutet auch Tarbiyatul Khalq ala al-Ibadah, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wollte uns erziehen, dass wir ihm einzig und allein dienen, deswegen hat er auch Propheten und Gesandten geschickt. Und deswegen heißt es auch im Surat, yani in Surat Yunus, yani wir sollen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir sollen mit der Huld, also durch die Huld von Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Barmherzigkeit zufrieden sein. Das ist besser als das, was wir eigentlich aufsammeln. Das ist besser als das, was wir sozusagen aufhäufen oder wie das, also was wir anhäufen. Das ist besser als das, was wir anhäufen. Das heißt nicht die Taten alleine, weil man muss zufrieden sein, man muss glücklich sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt durch seine Huld und Barmherzigkeit uns erzogen hat, indem er Propheten und Gesandten geschickt hat. Weil die Glückseligkeit, die kommt nur dann, wenn man will, Istikhara. Das heißt, wenn wir auf der Gradlinie sind, wenn wir auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala bleiben, und das schaffen wir nur dann, wenn wir den Propheten folgen, wenn wir den Weg der Propheten und Gesandten einschlagen. Und deswegen, aber wir haben es eine Rüstung, das heißt, die beste und höchste und wertvollste Gabe Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er Propheten zu uns geschickt hat. Weil ohne Propheten hätten wir keine Eingebung bekommen. Und ohne Eingebung hätten wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht dienen können. Und ohne Dienerschaft würden wir niemals glücklich sein, liebe Geschwister. Und zu den Bedeutungen auch von Tarbiyah gehört auch, yani, Tarbiyah Jismiyah, das heißt, wie man, dass man großgezogen wird, also körperlich riesig, yani, dass man halt wächst und gedeiht, wie man sagt, nein, der wächst und gedeiht. Das heißt, dass wir wachsen, riesig und auch psychisch, das heißt, dass unser Verstand auch reifer wird. Und diese Reife, die ist auch sehr wichtig für die Dienerschaft. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, Adam alayhi salam, die Namen beigebracht. Das heißt, das ist Aqli, Tabi Aqli, das heißt, er hat ihm die Namen beigebracht und er hat seinen Verstand reifer gemacht, damit er diese Eingebung auch aushalten kann und diese auch verstehen kann. Und das ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns auch diese Tarbiyah, dass er uns großgezogen hat und uns irgendwann mal diese Reife gegeben hat, dass wir auch das wahrnehmen und das auch verstehen, was zu uns kommt durch die Gesandten und Propheten. Und ein kleiner Hinweis hier, Al-Ma'rifah, man sagt, Al-Ma'rifah, das ist die Kenntnis. Man darf nicht für Allah subhanahu wa ta'ala die Kenntnis, Allah, das ist ein Kenner. Ein Kenner, diese Kenntnis, da sollte man nicht in Verbindung setzen mit Allah subhanahu wa ta'ala, weil Kenntnis im Arabischen impliziert das vorher eine Ignoranz, ein Unkenntnis. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Alim, das heißt Ilm. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, dann sollte man ihn beschreiben mit dem Ilm, mit dem Wissen. Versteht? Also dass man Wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, der ist schon immer allwissend. Und vorher gab es keine Phase der Unwissenheit. Ja? Also die Menschen, man kann sagen, der ist yani Ma'rifah, wenn es sich bezieht auf Menschen, kann man sagen Ma'rifah, die Kenntnis. Aber wie Allah subhanahu wa ta'ala, das darf man das nicht sagen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er nach Jerusalem geschickt hat, sagte er zu ihm, du kommst zu Leuten der Schrift und so soll der Erste, das Erste, wozu du sie aufrufst, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala an ya'rifu, dass sie an ya'rifu Allah azza wa jalla. Das heißt, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Ja? Dass sie Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Also in diesen manchen Überlieferungen wurde das so berichtet. Das heißt, liebe Geschwister, liebe Ma'rifa, das ist auch eine Hut von Allah subhanahu wa ta'ala, weil wir sind unwissend und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Kenntnis, gibt uns das Wissen durch seine Propheten und Gesandten, damit wir glücklich sein. Also diese Erziehung beinhaltet auch Rubbiyah, beinhaltet die Erziehung. Und das beinhaltet auch eine Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, so gemäß, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Spenden eines Dieners, yani groß zieht. Wie einer von euch das Kalb von dem Kamel sozusagen, irgendwie groß zieht. Das wird geboren und dann kriegt der Milch und so weiter und so fort. Und man kümmert sich darum, bis das ein großes Kamel wird, ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, irgendwie deutet darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sadaqat, diese Spenden groß zieht. Das heißt, er lässt sie wachsen. Da lässt sie wachsen, das heißt, du spendest nur ein bisschen und am jüngsten Tag findest du Berge an Hasanat, subhanallah. Nur dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Spenden sozusagen aufgezogen hat. Und diese Erzieher, subhanallah, die kümmern sich um die Kälbchen sozusagen, je nachdem, was sie machen wollen. Zum Beispiel, wenn sie im Rennen, an einem Rennen teilnehmen sollen, die kriegen bestimmten Futter oder bestimmtes Futter. Und wenn sie halt schwere Lasten ziehen sollen, die kriegen was anderes und so weiter und so fort. Das heißt, diese Erziehung, das ist Aufwachsen, Aufziehen und so weiter und so fort. Ihnen das, was man festhalten muss, dass Rububiyah beinhaltet Tarbiyah, das heißt, dass man aufzieht, großzieht, wachsen lässt, reifen lässt und so weiter und so fort. Und beinhaltet auch den bekannten oder den üblichen Begriff Al-Khaliq, Al-Mudabbir, das heißt der Herrscher, der Schöpfer, der Lenker, der Verwalter und so weiter und so fort. Das, was wir eigentlich immer wieder erwähnen.
ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد الألف واللام هنا للاستغراق الألف واللام للاستغراق معنى الاستغراق أي أن جميع أنواع المحامد لله رب العالمين سواء هذا الحمد كان موجودا أو وجد أو سوف يوجد فاللام الألف واللام للاستغراق ومعنى الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال والجلال والجمال، فإذا تكرر هذا الذكر يسمى ثناء، فإذا تكرر يسمى تمجيدا، وهذا ما أوضحه النبي عليه الصلاة والتسليم في الحديث عندما قال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، هنا بدأ العبد يذكر الله بصفات كماله، قال الحمد لله رب العالمين، ذكر للمحمود بصفات كماله وجلاله وجماله. طيب، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، أيضا الرحمن من صفات الكمال صفات الجمال، والرحيم كذلك. فالعبد بعد أن ذكر كرر فقال الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، برضو ذكر صفات الكمال مرة ثالثة، قال الله تعالى: مجدني عبدي. يبقى التمجيد تكرار التكرار، الحمد ذكر للمحمود بصفات كماله، لما تكرر مرة ثانية يبقى اسمه ثناء، لما تكرر ثالثة وتزيد يبقى اسمه تمجيد، مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الرب جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عندها يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن المعلومة الأولى المهمة أن الألف واللام في الحمد للاستغراق، أي أنها تستغرق جميع أنواع المحامد، فالله تعالى يحمد على محاسنه ويعبد على إحسانه. المحاسن يعني صفاته العليا المثلى وأسمائه الحسنى، أما الإحسان أي تربيته لمخلوقاته بالنعم التي يدرها عليهم في كل نفس من أنفاسهم. فهذا معنى أول مهم جدا. المعنى الثاني أن الألف واللام في هذه الآية للاستحقاق، للاستحقاق بمعنى أن المستحق لجميع أنواع المحامد هو الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. وننتبه في اللغة العربية أن الألف واللام قد تأتي للملك وقد تأتي للاستحقاق، قد تأتي للملك وقد تأتي للاستحقاق. كيف نفرق بين الأمرين؟ إذا كانت مسبوقة بأعيان يبقى للملك، وإذا كانت مسبوقة بمعاني يبقى للاستحقاق. يعني إيه؟ أضرب لك مثال. عندما أقول الساعة للشيخ، خلاص كده الساعة دي من الأعيان، صحيح؟ يبقى هنا بمعنى إيه؟ الملك، يبقى الشيخ يملك الساعة دي. الدار لمحسن، يبقى الألف واللام دي إيه؟ للملك، لأن الدار من الأعيان، حاجة تراها العين، ماشي كده؟ صح. لكن عندما أقول الفخر لمحسن، الفخر هنا معنى، ماشي كده؟ يبقى بمعنى الاستحقاق، أي يستحق الفخر، واضح؟ يبقى الألف واللام إما أن تفيد الملك وإما أن تفيد الاستحقاق. التفرقة إزاي؟ أشوف المسبوق سبقت بإيه؟ إذا كان من الأعيان يبقى دي للملك، إذا كان من المعاني زي الفخر زي الصدق زي الحمد زي فدي بنسميها إيه؟ للاستحقاق. عندما يقول الحمد لله، الحمد معنى، فيفيد هنا ايه؟ الاستحقاق. يبقى المستحق لجميع انواع المحامد هو الله رب العالمين. نعم.
Dann hat der Autor, der hat einen Beweis dafür gegeben, für diese Frage, die er gestellt hat, und sagt, es geht um die Rubrik, dann sagt er, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wenn er erwähnt hatte, in diesem, bezüglich dieser Frage, das war Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt, Alhamdulillah. Und das, was wir jetzt betrachten, ist die Einzelheiten dieser Verse. Dieses Verses, inshallah. Der Chef sagte, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, erstmal dieser Artikel Alhamd, Alhamd Alif wal Lam. Also im Deutschen ist das der Nur, man sagt der Nur, ja? Also ein Artikel, im Arabischen ist das Alif wal Lam. Al Alif wal Lam, Lil-Istighraq. Lil-Istighraq, das bedeutet, das umfasst alle Arten von Lob. Das umfasst alle Arten von Lob. Diese Umfassung sozusagen, das heißt, das umfasst zeitlich und auch alles, was alle Arten von Lob. Das heißt, dass der Lob, der früher gab, und der Lob, den es gibt, und der Lob, den es vielleicht später noch geben wird. Das heißt, alles Lob. Und deswegen im Deutschen wird das auch, subhanallah, auch richtig übersetzt, alles. Alles. Man sagt nicht, der Lob gebührt Allah. Ja? Man sagt nicht, der Lob gehört Allah subhanahu wa ta'ala oder gebührt Allah. Man sagt alles Lob. Und alles beinhaltet alles. Das heißt, die ist umfassend. Die umfasst alle Arten von Lob zu jeder Zeit. Walhamd, alhamdu, yani alhamd an sich, Lob bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt mit seinen vollkommenen Eigenschaften, Namen und Eigenschaften. Das heißt, man erwähnt die Vollkommenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man yani die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die Eigenschaften der Vollkommenheit, die und der Schönheit, die werden hier erwähnt. Das ist Alhamd. Und wenn man sagt, yani, wenn man das wiederholt, dann ist das Al-Thana. Al-Thana bedeutet, dass man yani, nochmal Allah subhanahu wa ta'ala lobt. Ja? Das ist noch ein weiterer, eine Stufe, eine höhere Stufe als der Lob. Und eine Wiederholung der Wiederholung bedeutet ein Tamjid, das heißt Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala. Also man lobt Allah subhanahu wa ta'ala, man lobt Allah subhanahu wa ta'ala und dann kommt eine höhere Stufe, das ist Al-Thana, das heißt eine Wiederholung des Lobes und dann kommt es die nächste höhere Stufe, das ist die noch höher, das ist die Verherrlichung. Das heißt, man wiederholt die Wiederholungen des Lobes. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Überlieferung, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass er das Gebet und damit gemeint auch Surah Al-Fatiha, yani, zwischen ihm, zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Diener, durch zwei geteilt hat. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann sagt Allah, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani, Abdi, mein Diener hat mich lobpreist. Und wenn der Diener sagt, Ar-Rahman Ar-Rahim, was bedeutet das? Wir haben gerade Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah. Und dann sagt der Diener nochmal, Ar-Rahman Ar-Rahim, eine Wiederholung. Was haben wir gerade gesagt? Al-Thana. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Athna alayya abdi. Athna, das heißt, diese Wiederholung. Und dann sagt der Diener, Maliki yawmiddin, der Herrscher am Tag der Aufrechnung. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Majjadani abdi, das heißt, mein Diener hat mich verherrlicht. Das, was wir gerade erwähnt haben, das heißt die Verherrlichung. Erstens Lob, dann kommt die Wiederholung, dann ist Tana, und danach kommt die Wiederholung der Wiederholung, das ist die Verherrlichung. Dann sagt der Diener, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, das ist die Allah, die dienen wir und dich allein, wir bitten dir um Hilfe. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nimm mir, das ist zwischen mir und meinem Diener, und mein Diener gehört zu das, was er fragt. Dann kommt, die Versen, die restlichen Versen des Surah Al-Fatiha, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala wieder das Gleiche, das ist zwischen mir und meinem Diener, und mein Diener gehört das, was er fragt. Und das ist eigentlich das, was wir festhalten müssen. Lob bedeutet, das heißt, Alif und Lam umfasst alles, alle Arten von Lob, und auch die Zeit, das heißt, das, was früher gab an Lob, was jetzt kommt, und was jetzt ist und was danach kommen könnte. Und das Lob muss man festhalten, das ist Erwähnen von Allah subhanahu wa ta'ala seinen schönen und vollkommenen Eigenschaften. Und das heißt, das bedeutet, Mahatim und Ihsan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala den Lob heißt wegen, ja, wegen seinen Mahatin. Mahatin, das heißt die schönen Eigenschaften. Das heißt die guten, vollkommenen Eigenschaften. Und wird, yani, angebetet wegen was? Wegen Ihsan. Ihsan ist seine Güte. Das heißt diese Güte, die uns zeigt. Deswegen nehmen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Bedeutung, die ich schließe von diesem Artikel Al-Ghulam von Al-Hamd, yani, die zweite ist Istihqaq. Istihqaq bedeutet, dass man das verdient. Dass Allah subhanahu wa ta'ala verdient es, gelobt zu werden. Deswegen, dieser Artikel bezieht sich auf yani, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verdient. Wir haben zu Anfang gesagt, die erste Bedeutung ist Istihqaq, das umfasst alles, alle Arten von Lob. Und die zweite Sache bezieht sich, wer verdient diesen Lob. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verdient diesen Lob. Und im Arabischen gibt es zwei unterschiedliche Sachen, einmal Milk und Istihqaq. Dieses Al-Ghulam kommt in Milk und Istihqaq. Milk Zugehörigkeit, das heißt, wem gehört das? Ja? Man sagt zum Beispiel, der Chef sagte, yani, wie können wir das unterscheiden? Der Chef sagte, wenn Al-Ghulam, yani, das heißt, wenn man bestimmte Begriffe, ein Begriff, eine Sache, Dinge sozusagen vorher sind, dann, und dann kommt dieses Alif und Lam und ein Wort, dann ist das die Zugehörigkeit. Ja? Zum Beispiel, As-Sa'atu li Sheikh. Zum Beispiel, die Uhr, das heißt dieses Li. Die steht im Arabischen für die Zugehörigkeit. As-Sa'atu, dieses Alif und Lam von Sa'a, das heißt die Uhr, gehört wem? Gehört dem Sheikh. Die zweite Sache, ob man das verdient oder ob das verdient ist oder wer verdient das, wenn das mit Eigenschaften, yani vorher Eigenschaften erwähnt sind. Zum Beispiel, der sagt das Beispiel, Al-Fakhru, die Sheikh zum Beispiel. Al-Fakhru, das heißt der Stolz, gehört oder gebührt wem? Gebührt dem Sheikh. Und deswegen, subhanallah, jetzt betrachte ich das nochmal jetzt im Deutschen, subhanallah, heißt das alles Lob. Und dann was noch? Gebührt Allah. Man sagt nicht, gehört Allah. Ja? Also im Deutschen, die sind auch sehr, sehr genau. Deswegen Frankfurt, Mugara Ibilun, der hat 14 Jahre gebraucht, um den Koran zu übersetzen. Das ist keine leichte Sache. Das heißt, der Lob, der hätte sagen können, der Lob gehört Allah. Ja? Oder manche sagen, der Lob ist Allah. Das heißt, gehört Allah. Nein. Alles, das heißt, Istighraq. Alles Lob. Und was noch? L'Istihqaq gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sehr genaue Ausdrucksweise. Also der alles Lob gebührt Allah. Und das sind die zwei Sachen, die wir lernen müssen. Das Alhamd, was ja Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, seine schönen und vollkommenen Eigenschaften. Und L'Istihqaq und L'Istihqaq, das wir gerade gesagt haben, alles und gebührt. Das müsst ihr euch schon mal merken.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Fa'alimna ma'an Alhamd. وعلمنا معنى الرب والمعبود العالمون جمع عالم أي أجناس المخلوقات وكما بيّن المصنف كل ما سوى الله عز وجل عالم الطير عالم النبات عالم الحيوان عالم الإنس عالم الجن دي كلها عوالم وما دمت أنت من هذه العوالم أيها المؤمن فأنت المخاطب بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين لأنك واحد من هذا العالم فلابد أن تقر أن الحمد لله فأنت عندما تقرأ هذه الآية الحمد لله رب العالمين ينبغي أن تعي أنك أنت المخاطب لأنك واحد من هذا العالم الحمد لله رب العالمين ثم قال المصنف بعده فإذا قيل لك بما عرفت ربك بما عرفت ربك طبعا عند كثير من عوام الناس في البلاد يقول لك الله عرفوه بالعقل وهذا معنى لا ينضبط مطلقا لأنه لو ترك الإنسان لعقله شوف كده على مر الأزمان والتواريخ هناك من عبد الحشرات وده بعقله يقول لك إن في الفراعنة مثلا أول من دعا للتوحيد إخناتون إلا عملوا إخناتون بعقله جمع الآلهة في إله هو الشمس يبقى بعقل عبد إيه الشمس وبعقولهم عبدوا البقر فهذا خطأ أن تقول عرفت الله بعقلي نقول لك لا وعشان كده أداب المصنف قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك. كانت الإجابة إيه؟ قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأرض. ولذلك الأعرابي لما سألوه بما عرفت ربك قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي، فربي عرفني بذاته من خلال آياته. ونقف مع كلمة الآيات. مما أخذ على المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن أنه فرق هنا بين الآيات والمخلوقات، مع أن المخلوقات من الآيات. انتبه، يعني المصنف رحمه الله قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والأرض. مع أن ورد آيات كثيرة جدا في القرآن تبين أن السماوات والأرض من الآيات، من آيات الله. فالبعض أخذ على المصنف رحمه الله تعالى أنه هنا فرق بين الآيات وبين المخلوقات، ولكن أجاب أهل العلم بأنها ليست من المآخذ، لأن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى معنى دقيق جدا قد يغيب عن الكثيرين. إيه المعنى الدقيق جدا؟ هنا لما ذكر قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، صحيح؟ ومن مخلوقاته آل السماء والأرض. قال العلماء معلوم أن الليل والنهار والشمس والقمر تأتي وتغيب، صحيح؟ عندنا مثلا ليل والنهار، الليل له وقت وبعد كده فجأة يجي ضوء النهار فيغيب الليل، كذلك الشمس والقمر، الشمس تضيء الكون في النهار ثم تغرب عند الغروب ثم يأتي القمر في الليل، خلاص كده؟ إذن هذه التي تذهب وتجيء وتظهر وتغيب دلالة واضحة لا ينكرها منكر على أنها مخلوقة وعلى أنها محدثة. لماذا؟ لأنها تظهر ثم تغيب، من الذي أظهرها ومن الذي أدى إلى غيابها؟ لابد أن يكون لها إيه؟ محدث، أحدثها وخلقها، ماشي كده؟ ولذلك نجد أن الخليل إبراهيم بدأ يستدل تلك الآيات على قومه، القمر والشمس والكوكب، خلاص كده؟ في آيات في سورة إيش؟ الأنعام، لما قال الله تعالى وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولكننا المقيمين، فلما جن عليه الليل قال رأى كوكب العصر قال هذا رب، فلما أتى قال لا أحب الآسلين. لما نفهمه كوكب بيظهر ويغيب، يبقى بنقول كده ما حدش ينكر انه لازم يكون له ايه؟ موجب او جذب. طيب فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. طيب ما ينفعش القمر ده بيروح ويجي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني الآية بيء مما إيه تشركون إلى آخر الآيات. فهنا استدل إبراهيم بتلك الآيات التي تظهر ثم تغيب، تأتي وتجيء، بخلاف السماوات والأرض ثابتة، ماشي كده؟ فقد تجد من ينكر. إنما هنا الآيات التي تذهب وتجيء فهي دلالة واضحة، فمن هنا أجاب العلماء عن هذا المأخذ، وأن الشيخ كان يريد لفت الأنظار إلى هذا المعنى الدقيق، وإن كانت الشمس والأرض والليل والقمر، عفوا الشمس والقمر والليل والنهار وكذلك السماوات والأرض كلها من آيات الله رب العالمين، ولكن أراد هذا المعنى الدقيق جدا. دي واحدة. ثانيا بالنسبة للآيات تنقسم إلى قسمين، عندنا الآيات الكونية وعندنا الآيات الشرعية. الآيات الكونية اللي تشمل بقى اللي ذكره من الشيخ، الشمس، قمر، ليل، النهار، السماوات والأرض، دي كلها آيات كونية الكون المحيط بها. والآيات الشرعية في القرآن مثلا افعل ولا تفعل، سنن التي جاءت من عند الله رب العالمين على أرسال الأنبياء والرسل، فدي بنسميها الآيات الشرعية. يبقى طريقة معرفة الرب جل وعلا تكون بالآيات، إما كونية وإما شرعية، ويسهم في ذلك العقل الصريح المقيد بمنهج الله رب العالمين. نعم.
Danach hat der Autor die Geschichte in diesem Beweis erwähnt, dann sagt Alhamdulillah Rabbil Alamin, das was ich gerade gesagt habe, dann sagte er, alles außer Allah subhanahu wa ta'ala ist seine Schöpfung und ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Was bedeutet das? Eine Erklärung von den Herrn, also den Herrn der Welten. Also der Welt, also Welt bedeutet yani Plural von Alam, Alamin, das heißt das ist Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles was außer Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Welt. Alles, was außer Allah subhanahu wa ta'ala, yani ist geschöpft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Rab und deinen Herrn erkannt, dann sage, durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Das heißt, wir sollen sagen, durch die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und durch die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala haben wir Allah subhanahu wa ta'ala erkannt. Zu seinen Zeichen gehören die Nacht, der Tag, die Sonne und der Mond. Zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden, sowie alles, was in den Himmel und auf der Erde und alles, was dazwischen ist. Manche Gelehrte, die Geschwister, viele sagen, dass wir, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man fragt, wie hast du deinen Herrn erkannt, oder wie gesagt, dann sagen viele, durch meinen Verstand. Ja? Und das ist falsch. Weil der Verstand ist genau das, was viele Menschen in die Irre manchmal geführt hat. Weil Verstand ohne Eingebung führt öfters in die Irre. Weil das sind die Menschen, zum Beispiel die Geschöpfe angebetet haben, manche beten Insekten an, manche beten Kühe an, manche beten die Sonne an und so weiter und so fort. Und das alles nur, weil sie der Eingebung nicht folgen, sondern die folgen einfach ihrem Verstand. Und deswegen, als man den Arabi, einen wissen Araber, gefragt hat, wie hast du deinen Herrn erkannt, dann hat er gesagt, durch meinen Herrn habe ich meinen Herrn erkannt. Und ohne meinen Herrn hätte ich meinen Herrn nicht erkannt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm ermöglicht, dass er ihn erkennt, liebe Geschwister. Also der Wissenschaftler sagte, durch meinen Herrn habe ich meinen Herrn erkannt. Und ohne meinen Herrn, also außer meinen Herrn, ohne meinen Herrn hätte ich meinen Herrn nicht erkannt. Jedenfalls, dann hat er gesagt, durch die Zeichen, dann sagte der Autor, dann sage er durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Manche Gelehrten sagen oder kritisieren diese Antwort sozusagen von dem Autor, dass er sagte Zeichen und Geschöpfe. Und die sagen, dass die Geschöpfe eigentlich auch Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala ist auch ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber manche andere, die haben gesagt, dass der Autor eigentlich auf was ganz, ganz präzises im Detail hinweisen möchte und der meint damit was ganz anderes und der Beweis dafür ist einfach, dass er, als er die Zeichen erwähnte, sagte er Leil und Nahar und Shams und Qamar, das heißt der Tag, also die Nacht und der Tag und die Sonne und der Mond. Da hat die erwähnt, also als was? Als Zeichen. Und als er geredet hat, von den Geschöpfen hat er gesagt, so zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden. Ja, und so wie das, was dazwischen ist. Das heißt, die Gelehrten, die sagen, die Nacht und der Tag, die gehen und kommen wieder. Der Mond und die Sonne, die gehen und kommen wieder. Das heißt, dieser Wechsel zwischen Tag und Nacht, zwischen, dass die Sonne aufgeht und wieder untergeht und der Mond genauso, das heißt, das ist ein Zeichen genug, dass wir einen Schöpfer haben. Die Menschen, die werden niemals darauf kommen, das passiert von alleine. Natürlich nicht. Der Wechsel von Tag und Nacht ist ein Zeichen, das zeigt, dass jemand das alles erwartet und das bestimmt hat und so weiter und so fort. Aber Himmel und Erde, die sind fest. Himmel und Erde, die sind fest. Und deswegen Ibrahim al-Kalam, der sagte auch, der hat als ein Kaukab, so ein Planet gesehen hat, der sagte, das ist mein Herr. Ja? Dann sagte er, als der Kaukab weg war, nein, das ist nicht mein Herr. Mein Herr geht nicht runter. Ja? Dann hat er den Mond gesehen, hat das Gleiche. Dann sagt er, nein, ich glaube nicht daran, dass mein Herr geht niemals unter. Und dann hat er die Sonne gesehen, hat er gesagt, das ist mein Herr, das ist größer. Dann als die Sonne unterging, dann sagte er, nein, mein Herr. Und dann hat er Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er ihm den Weg zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies zeigt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala braucht, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erkennen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre führt, für den gibt es keine Rechtleitung. Was aber Himmel und Erde angeht, die sind fest Zerbitter. Und deswegen, damit nicht einer auf die Idee kommt und sagt, sie haben den Rest erschaffen oder sowas, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala, yani, macht da auch einen Unterschied. Und auch der Autor hat er gesagt, yani, zu sein, durch seine Zeichen und seine Geschöpfe, vielleicht ist damit was gemeint. Al-Ayat, die Geschwister für Uni und Shab'iyya, das heißt, es gibt universelle Zeichen. Ja, wir reden jetzt über Al-Ayat, über Zeichen. Es gibt universelle Zeichen, ja, und es gibt religiöse Zeichen. Ja. Also universelle Zeichen, das ist das, was wir gerade erwähnt haben, die Schrift Allah subhanahu wa ta'ala, der Wechsel zwischen Tag und Nacht, die Sonne und Mond und so weiter und so fort, diese Harmonie in der Natur und so weiter und so fort, das sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Scharia, das heißt, die sich auf die Religion beziehen, das ist der Koran, das heißt mach oder mach nicht, das heißt erlaubt und verboten und so weiter und so fort, das sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala und auch Sunan, das ist die Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض الآيات من القرآن الدالة على هذا المعنى العظيم فذكر من سورة فصلة الآية 37 لتشير الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل أي كذلك في سورة الأعراف 54 كذلك في سورة البقرة 21-22 اللي بتدل على أن الخالق للكون هو الله عز وجل مادام هو الخالق فلا بد أن يعبد فهو المعبود بحق ثم ذكر كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على آية سورة البقرة 21 وبعدها قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وهذا أمر بدعي ومن المسلمات الذي خلق الكون وأعده يستحق العبادة وحده جل وعلا وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مجعل أويش غيش ليش بلوني
Liebe Geschwister, der letzte Punkt, der Sheikh, also der Autor, hat dann ein paar Beweise erwähnt aus dem Heiligen Koran, nämlich Surat Fussilat, also die 41. Sura, Vers 37, und danach hat er erwähnt den Vers aus Surat Araf, aus der 7. Sura, Vers 54, und natürlich auch Vers aus Surat Al-Baqara, aus der 2. Sura, Vers 21 und 22, und dann hat er die Aussage von Imam Ibn Kathir, Rahimallah, erwähnt, die Bedeutung von dem letzten Vers, und inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Leben schenkt, werden wir uns wiedersehen und wir werden inshallah darauf eingehen. Barakallahu fikum für das Zuhören. Möge Allah euch reichlich belohnen.
Ja.